Lingo Science. Der Logo-Studien-Podcast. Von Lingolab und dem Deutschen Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS.
Ziert meets kindliche Aphasien. Jährlich sind ca. 3000 Kinder und Jugendliche von einer Aphasie betroffen, von denen viele Fälle häufig unerkannt bleiben. Eine kindliche Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die nach einer Hirnschädigung auftritt. Dabei gelten nach Spencer folgende Kriterien. Die Störung tritt nach Beginn des Erstspracherwerbs auf Wortebene und vor dessen Abschluss in Wort und Schrift auf. Das heißt in etwa zwischen dem 2. bis 11. oder 12. Lebensjahr. Die Störung kann alle sprachlichen Modalitäten betreffen. Und es besteht ein hohes Risiko für Auswirkungen auf die psychosoziale und weitere Sprachentwicklung, besonders im Bereich der Schriftsprache. Dieser letzte Punkt ist wesentlich, denn darin unterscheiden sich kindliche Aphasien deutlich von Aphasien bei Erwachsenen. Die Spontansprache erholt sich bei Kindern nämlich meist zügig. Die Hirnschädigung kann jedoch zu einer reduzierten Lernkapazität führen, sodass nach einer erfolgreichen Rehabilitation trotzdem Langzeitfolgen auftreten. Diese betreffen besonders die Schriftsprache und/oder die Textthematik. Außerdem sind Tagesformschwankungen der sprachlichen Leistung typisch, was vor allem im schulischen Kontext zu Schwierigkeiten führt. Wichtige Ziele der Therapie sind daher vor allem Vertrauen in die eigenen sprachlichen Kompetenzen stärken und psychosoziale und emotionale Probleme abmildern. Insgesamt ist die Symptomatik kindlicher Aphasien grundsätzlich den Aphasien bei Erwachsenen ähnlich. Die Symptome sind abhängig von der Art der Hirnschädigung und vom prämorbiden Sprachstand. Die häufigste Ursache für kindliche Aphasien ist allerdings ein Schädelhirntrauma, was typischerweise zu unflüssigen Aphasien führt. CIAT ist eine Intensivgruppentherapie für Erwachsene mit Aphasien und steht für Constraint Induced Aphasia Therapy. Der Ansatz ist mittlerweile recht bekannt und stellt einen der wenigen dar, dessen Wirksamkeit in gut kontrollierten Studien mehrfach belegt werden konnte. Die grundlegenden Merkmale von CIAT sind intensives, interaktives und repetitives Üben. Das Ziel ist die Verbesserung der mündlichen Sprachproduktion durch ein intensives Gruppentraining. Der Sichtkontakt der Betroffenen wird durch eine Blende verhindert, sodass zwingend gesprochen werden muss, um Informationen zu vermitteln. Eine Kompensation durch Gesten, Zeigen oder andere Kommunikationsmöglichkeiten wird durch die Blende verhindert. Neben linguistisch ausgerichteten, expressiven und rezeptiven Sprachleistungen werden im CIAT auch andere kognitive Fähigkeiten wie Merkfähigkeit, Handlungsplanung und Pragmatik geübt. Von Mainzer, der in seiner Weiterentwicklung CIAT neu erstmals Schriftkarten mit einbaute, konnte der Nachweis erbracht werden, dass CIAT auch für Jugendliche gewinnbringend einsetzbar ist. Mehrere Faktoren waren dafür ausschlaggebend. Gruppentherapie wirkt als starker Motivator durch Lernen am Modell von Peers, hohe Alltagsnähe und Förderung pragmatischer Fähigkeiten. Intensivtherapie führt zu schnellen, deutlich sichtbaren Erfolgen und dadurch zum Abbau von Sprechangst und zu mehr Aktivität in Alltagsgesprächen. Die Verbesserungen sind signifikant, wenn auch bei den durchschnittlich 20-Jährigen weniger deutlich ausgeprägt als bei den über 70-Jährigen. Die Erfolge sind nicht abhängig von Alter, Geschlecht, Ätiologie, Dauer und Art der Aphasie, sondern von initialer Schwere der Aphasie und Häufigkeit der therapeutischen Versorgung. Das erfolgreiche Konzept wurde daraufhin im Heger-Jugendwerk implementiert und seither jährlich 1 bis 5 Mal mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt. ISCA ist das Pendant von CIAT und als solches eine Intensivgruppentherapie für Kinder mit Aphasie. ISCA steht für Intensives Sprachtraining für Kinder mit Aphasie. Das Konzept wurde 2007 im Heger-Jugendwerk Geilingen entwickelt, einem neurologischen Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Pete Guy Spencer ist klinischer Linguist dort und hat das Intensivtherapiekonzept ISCA nach 13 Jahren im Hinblick auf die Wirksamkeit ausgewertet. Für das ISCA wurde das Therapiesetting modifiziert. Die groben Merkmale sind folgende. 2-mal täglich findet ein einstündiges Training statt. Eine Übungsgruppe besteht aus 4 Kindern. Die Therapien finden nur zum Teil im Ziehert-Setting statt. Es gibt auch Spiele ohne Sichtblende, zum Beispiel Quartett, Tabu oder Pantomime. Jedes Kind erhält eine Einzeltherapie für 30 Minuten pro Tag on top. Somit kann Textarbeit und Schreiben in die Therapie integriert werden. Für die Prä- und Postdiagnostik wurden normierte Sprachtests verwendet. Der WWT 6 bis 10 in Kurzform zur Überprüfung von Wortschatz und Benennfähigkeit. Der TROC-D zur Überprüfung des auditiven Sprachverständnisses auf Wort- und Satzebene und ELFE 1 bis 6 oder ELFE 2 zur Überprüfung des Lesesinnverständnisses auf Wortebene, Satzebene und kurzer Textebene. Die Spontansprache wurde in einem semi-standardisierten Interview und beim Nacherzählen einer Bildergeschichte erfasst. Über die Jahre hinweg wurde das ISCA mehrfach durchgeführt. Es handelt sich dabei um keine vorab geplante Gruppenstudie für einen Wirksamkeitsnachweis der ISCA, sondern um eine Auswertung aller bisher erhobenen Daten zwischen 2007 und 2020. Zugunsten der Häufigkeit des Trainings wurde auf eine standardisierte Studiendurchführung verzichtet. So nahmen auch zweisprachige Kinder sowie Kinder mit neuropsychologischen und neuropsychiatrischen Auffälligkeiten teil. Außerdem wurde der Anteil an Spielen mit und ohne Sichtblende sowie die Inhalte der Einzeltherapie nicht genau kontrolliert. Die geplante Spontansprachanalyse wurde aus ungenannten Gründen nur für 3 Teilnehmende durchgeführt. Zwischen 2007 und 2020 wurden im Hegau Jugendwerk 8 Trainings mit insgesamt 29 Teilnehmenden durchgeführt. 5 Trainings wurden in Vierergruppen durchgeführt, die letzten 3 in Dreiergruppen. Es wurden Daten von 24 Teilnehmenden ausgewertet, dabei 5 Kindern Akten fehlten oder unvollständig waren. Von den 29 ursprünglichen Teilnehmenden waren 19 Jungen und 10 Mädchen. Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Hirnschädigung betrug im Durchschnitt 9 Jahre und 10 Monate. Das jüngste Kind erlitt die Hirnschädigung mit 1 Jahr und 3 Monaten, das älteste mit 15 Jahren und 5 Monaten. Die Spanne des Alters zum Zeitpunkt der Hirnschädigung ist sehr hoch. Dies zeigt sich auch in der hohen Spanne der Aphasie-Dauer beim Start des Trainings. Diese reichte von 2 Monaten bis zu 11 Jahren. Im Durchschnitt betrug die Dauer der Aphasie bei Trainingsstart 3 Jahre und 2 Monate. Unklar bleibt, inwiefern der hohe Unterschied der Aphasie-Dauer in der Zusammenstellung der Gruppen berücksichtigt wurde. Das Alter der Kinder beim Start des Trainings lag im Durchschnitt bei 11 Jahren und 11 Monaten. Die Spanne reichte dabei von knapp 8 Jahren bis zu 16 Jahren bei Trainingsstart. Bei 20 Kindern war die Ursache für die kindliche Aphasie ein Schädel-Hirn-Trauma. Weitere Ursachen waren ein Infarkt, eine Enzephalitis und sonstige Erkrankungen. Die Diagnostik wurde nicht bei allen Kindern wie geplant durchgeführt. Wenn Tests zu leicht oder zu schwierig waren, wurde von den geplanten Diagnostiken abgewichen. 5 von den 29 Kindern nahmen innerhalb von 11 bis 15 Monaten an 2 Trainings teil. Diese wurden für die Auswertung dann auch 2-mal gewertet. In der Auswertung der Prä- und Postdiagnostik zeigten sich signifikante Verbesserungen in fast allen durchgeführten Sprachtests. Nur der Untertest zum Lesesinnverständnis auf Textebene war nicht signifikant. Das lässt sich ganz gut damit erklären, dass eine kindliche Aphasie langfristige Auswirkungen auf höhere schulische Leistungen wie die Textverarbeitung hat. Die Ergebnisse des auditiven Sprachverständnisses und des Lesesinnverständnisses waren zwar signifikant, allerdings breit gestreut. Dies ist an sich nicht verwunderlich, wenn man die große Spanne der Aphasie-Dauer zum Zeitpunkt des Trainings einbezieht. Als positive Tendenz wertet der Autor, dass im Datensatz zwar starke Tagesformschwankungen auftraten, aber trotzdem deutliche Verbesserungen auf Wort- und Satzebene rezeptiv und produktiv erkennbar waren. Qualitative Ergebnisse wurden aus der direkten Beobachtung, dem Feedback der Kinder selbst sowie ihrem sozialen Umfeld gesammelt. Verbesserungen wurden bezüglich der Sprechfreude, der Gesprächsinitiierung und der Anwendung von Kompensationsstrategien beobachtet. Auch das Situationsverständnis hatte sich verbessert. Insgesamt berichteten die Teilnehmenden über ein größeres sprachliches Selbstvertrauen. Wie schon berichtet, gibt es Limitationen bei der Datenauswertung. Zum einen liegt eine relativ geringe Stichprobe vor, zum anderen wurden verschiedene Faktoren wie unterschiedliche Ätiologien, die Differenzen in Alter und Aphasiedauer sowie Zweisprachigkeit versus Einsprachigkeit nicht berücksichtigt. Als Ergebnis kann trotzdem festgehalten werden, dass sich deutliche Verbesserungen in den sprachsystematischen Leistungen zeigten und die Kinder durch das ISCA Selbstvertrauen in ihre sprachlichen Fähigkeiten gewinnen konnten. Wichtig für uns Sprachtherapierende ist der Punkt, vor welchen Problemen Kinder mit Aphasien auch Jahre nach der Reha stehen. Bei kindlichen Aphasien ist es besonders wichtig, sich nicht von einer unauffälligen Spontansprache täuschen zu lassen, sondern diagnostisch in die Tiefe zu gehen, hebt Spencer hervor. Außerdem braucht es noch viel mehr Aufklärung und bessere Diagnostik für kindliche Aphasien. Auf den Punkt gebracht von Lea Junak, akademische Sprachtherapeutin in Berlin. Für eine ausführliche Beschreibung des ISCA-Ansatzes packen wir die Bachelorarbeit von Anja Petri, Lilian Casanova und Nicole Meyer aus dem Jahr 2021 als Link mit ins PDF der heutigen Folge. Hier finden sich zahlreiche konkrete Übungsvorschläge für die kommunikativ-pragmatische Arbeit mit aphasischen Kindern. Übrigens, der Autor dieser vorgestellten Studie, Pete Guy Spencer, ist auch bei der DBS Summer School dabei. Die Summer School beschäftigt sich vom 19. bis 22. September 2024 mit dem Thema Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Schädelhirntrauma. An 4 Tagen werden Workshops und Vorträge von Fachleuten unterschiedlicher Professionen zu den Schwerpunkten medizinische Grundlagen des Schädelhirntraumas des Kindes- und Jugendalters, Ansätze zu Diagnostik und Therapie bei Kommunikationsstörungen infolge von Schädelhirntrauma sowie Transfer und Beratung präsentiert. Ebenso ist Zeit für einen fachlichen Austausch zu eigenen Praxiserfahrungen eingeplant und außerdem können Sie Ihre eigene Forschung in Form eines Posters einreichen. Eine detaillierte Übersicht des Programms findet sich im Summer School Flyer auf der DBS Homepage. Eine schöne Woche wünscht Ihr Team von Lingolab. Lingo Science ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Dieser Podcast ist auch als PDF zum Download verfügbar auf lingo-lab.de/podcast sowie in der Infothek des dbs-ev.de. Hier wie dort finden sich auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast und als PDF zum Download.